Dr. Peter Hammond unter uns. Ist kein Arzt, aber hat einen Doktortitel. Ich möchte euch kurz was erzählen, bevor er kommt. Eine wahre Geschichte. Vor ein paar Jahren in so einem Jugendgottesfreizeit Dr. Peter Hammond hat den Gottesdienst gehalten. Unter den Kindern war ein kleiner Junge, die zugehört haben. Sein Name war Mika. Als Dr. Hammond gesprochen hat, wurde Mika angerührt. Durch das, was Dr. Peter Hammond alles gesagt hat. Damals war ein kleiner frecher Lümmel. Er war dafür bekannt, dass er ein großer Lümmel war. Aber in diesem Gottesdienst wurde er angerührt. Sein Leben hat sich verändert. Sein Leben hat sich völlig verändert. Er wurde krank. Auch in seiner Krankheit war er ein großes Vorbild. Obwohl er sehr krank wurde, hat er ein gottesfürchtiges Leben geführt. Dann ist er verstorben. Aber er ist nun im Himmel. Wegen der Predigt von Dr. Peter Hammond, der zugehört hat, etwas gemacht. Er ist jetzt im Himmel. Wir wissen nicht, was die Zukunft bringt, ob es noch ein anderer Mika unter uns ist. Aber wollen wir Ohren haben zu hören, dass wenn Gott zu mir redet, wie er zu ihm geredet hat damals, dass ich zuhöre. Und du wirst davon Nutzen haben. Vielen Dank, Peter Hammond, dass du gekommen bist. Wird jetzt zu uns sprechen.
Thank you so very much. Good morning. I greet you in the wonderful name of our Lord and of our Savior Jesus Christ.
Grüße euch im Namen unseres Herrn und Heilandes Jesus Christus.
Cultivating an attitude of gratitude.
Wie wir Dankbarkeit lernen können.
Frontline Fellowship has been a mission to restricted access areas, war zones and the persecuted church for the last 42 years.
Ich bin mit Frontline Fellowship, eine Missionsgesellschaft, die sich seit über 40 Jahren hauptsächlich um die Länder Afrika kümmert.
Our vision is Africa for Christ. We are a small group, but we have a big vision.
Dass wir Afrika für Christus gewinnen können.
God's will is made clear for us in the scriptures. You want to know God's will? 1 Thessalonians 5, verse 16 to 18 tells us.
Be joyful always. Seid alle Zeit fröhlich.
Pray continually.
Betet ohne Unterlass.
Give thanks in all
circumstances. Seid dankbar in allen Dingen.
This is God's will for you.
Das ist der Wille Gottes in Jesus Christus für euch. Das ist ganz klar Gottes Wille, dass wir fröhlich, betend und dankbar sein sollen. Wir Wir lesen in Lukas 17, Vers 11 bis 19 über die 10 Aussätzigen. Aussatz ist eine schreckliche Krankheit. Aussatz ist eine schreckliche Krankheit. Im Sudan sind noch viele Aussätzige in einem Krankenhaus. Da sind lauter Ratten und morgens haben sie angefangen, über Nacht den Leuten die Finger und die Füße abzufressen. Aber Aussatz kann man auch vergleichen mit der Sünde. So, das war in Sudan, wo die Probleme, die Aussätzigen hatten. Dann sind wir nach Kenia gegangen, haben Katzen bekommen. Die haben geholfen, dass sie die Mäuse gefressen habe, das im Krankenhaus. So, die Katzen haben geholfen, dass die Ratten die Kranken nicht mehr angefressen haben in der Nacht. Wir lesen in Lukas 17, Vers 11. Es begab sich, als er nach Jerusalem wanderte, dass er durch das Gebiet zwischen Samarien und Galiläa zog. Und als er in ein Dorf kam, begegneten ihm 10 aussätzige Männer. Die standen von Ferne und erhoben ihre Stimme und sprachen: Jesus, lieber Meister, erbarme dich unser. Und als er sie sah, sprach er zu ihnen: Geht hin und zeigt euch den Priestern. Und es geschah, als sie hingingen, da wurden sie rein. Einer aber unter ihnen, als er sah, dass er gesund geworden war, kehrte er um und pries Gott mit lauter Stimme. Fiel nieder auf sein Angesicht zu Jesu Füßen und dankte ihm. Und das war ein Samariter. Jesus aber antwortete und sprach: Sind nicht die 10 rein geworden? Wo sind aber die 9? Hat sich sonst keiner gefunden, der wieder umkehrte, um Gott die Ehre zu geben, als nur dieser Fremde? Und er sprach zu ihm: Steh auf, geh hin. Dein Glaube hat dir geholfen. Als ich mich im April 1977 bekehrt habe, die erste Sünde, die Gott mir gezeigt hat, war die Undankbarkeit. Vor meiner Bekehrung hatte ich Gott nie für etwas gedankt. Ich bin in einem gottlosen Haus groß geworden. Wir sind nie zur Kirche gegangen, nicht mal Ostern oder Weihnachten. Wir haben nie gebetet vor dem Essen. als ich mit 17 das Evangelium gehört habe. Er hat erzählt, wie Graf Zinzendorf in einem Museum zu Lebzeiten war und hat ein Bild von Jesus da gesehen. Und darunter stand, das habe ich für dich getan. Was hast du aber für mich getan? Gott hat das Bild gebraucht und hat so diesen Grafen von Zinzendorf in seinen Dienst gerufen vor vielen hundert Jahren. Ich habe in dem Kino gesessen, wo diese Veranstaltung war, und ich habe auch gesagt, ich habe nichts für Gott getan. Ich habe nie ihm je für irgendetwas gedankt. Da habe ich gemerkt, dass ich ein Sünder war, der nur die Hölle verdient. Hätte Gott mich in die Hölle geworfen, dann wäre das in Ordnung gewesen. Es gab keinen Grund nicht dafür. Ich hätte es verdient. Aber in diesem Abend habe ich mich zu Jesus bekehrt. Wie sie das Lied gesungen haben, so wie ich bin, komme ich zu dir, bin ich nach vorne gegangen, habe mich vorne hingekniet, habe mein Leben Jesus gegeben. Die erste Sünde, die ich bekennen musste, war dies, dass Gott, vergib mir, dass ich dir nie je für etwas gedankt habe. Der 3. April 1977 war das, hat Gott mich in seinen Dienst gerufen. Wir leben in einer Zeit, wo jeder denkt, ihm stehen so viele Dinge zu. Stolz, Arroganz, das sind die Zeichen unserer Zeit. Beim Stolz dreht man sich nur um sich selbst. Stolz ist eine der sieben tödlichen Sünden. Aber ganz in Südafrika, in anderen Teilen der Welt, feiert man auch, das heißt, Stolz heißt auf Englisch Pride, und man feiert in der ganzen Welt mittlerweile im Juni den Pride-Monat, den Monat des Stolzes. Wieso haben wir keinen Monat, wo wir an die Demut gedenken? Sollten wir nicht einen Monat haben, wo wir an der Demut gedenken? Was Gutes kommt denn vom Stolz? Hochmut kommt vor dem Fall. Ein stolzer Geist kommt vor dem Untergang. Wir sollten einen Monat haben, wo wir Gott gedenken, nicht wo wir die Sünde feiern. Die Leute sind so egoistisch. Gestern Abend haben wir gehört, dass Leute, da war ein Umschlag auf dem Boden gelegen, sie sind einfach drauf getrampelt, haben gar nicht gemerkt, dass da Geld drin ist. So sind die Menschen, kümmern sich um nichts. Die Leute, die nur Sachen wegschmeißen, sind egoistisch. Sie kümmern sich gar nicht um die Umwelt, was damit alles geschieht. Denken auch nicht dran, jemand anders muss nach ihnen den Abfall aufheben. Es ist die Welt nur ein großer Abfalleimer, wo man alles hinschmeißen kann. schlimmer. Sind die mit Graffiti überall hinsprühen mit einer Sprühdose? Und Leute, die machen Sachen, die machen einfach Sachen kaputt, zum Beispiel am Meer, Sachen, wo man Leute retten kann, wenn sie am Ertrinken sind. Aber das wird einfach alles kaputt gemacht. Oder die Feuerlöscher, die da sind, die Leute spielen einfach damit rum und machen dumme Sachen. Wenn man sie dann braucht, dann sind sie nicht mehr da. Leute sind so egoistisch, sie denken gar nicht, was dass wir Konsequenzen hatten, was sie alles machen. Alles dreht sich nur um sie selbst. Sie denken gar nicht, was es für Auswirkungen hat auf die anderen Leute, was sie da alles anstellen. Leute verbrennen Züge, Busse, aber dann klagen sie, wir haben nicht genug Transportmöglichkeiten. Sie ärgern sich über die Schule, brennen sie die Schule ab. Es hilft auch niemandem. Sie fordern ihre Rechte. Aber was über die Rechte der Menschen, denen sie alle Sachen kaputt machen? In Amerika feiert man Thanksgiving. Das war ein Dankgottesdienst, eine Dankfeier. Das ist ein Feiertag in den USA, Thanksgiving Day, Danktag. Vor über 400 Jahren fand der erste Thanksgiving-Tag statt. 1621. Die Pilgerväter kamen von Europa nach Amerika und im ersten harten Winter ist die Hälfte dieser Pilgerväter gestorben. Da waren Krankheiten und viele von denen sind einfach verhungert. Nach dem harten Winter haben sie dann einen Dankgottesdienst gefeiert. Sie hatten alle Leute verloren in der Familie, aber sie kamen zusammen, haben Gott gedankt für Leben, für Gesundheit, für die Ernte, die er ihnen geschenkt hatte. Sie haben auch 90 Indianer mit eingeladen, teilzuhaben an diesem Dankfest. Dem Gott zu danken für Leben, Gesundheit, Kraft und Nahrung. Manchmal ist das Dankfest ein Akt des Opfers und des Glaubens. Hebräer 13, Vers 15 lesen wir. So lasst es uns nun durch ihn, Gott, alle Zeit das Lobopfer darbringen. Das ist die Frucht der Lippen, die seinen Namen bekennen. Hebräer 13, Vers 15. Manchmal mag es schwer sein, Gott anzubeten. Im Gefängnis zum Beispiel, wenn man krank ist, aber Gott da anzubeten, das ist ein Gottesdienst, ein Opfer, ein Lobopfer, ein Dankopfer. Das Thema dieser Konferenz, 1. Chronik 16, Vers 8. Dank dem Herrn, verkündigt seinen Namen. Erzählt allen Völkern von seinen Taten. Danke dem Herrn, denn er ist freundlich und seine Güte währet ewiglich. Ich möchte über Fanny Crosby reden. Sie kam 1820 auf der Welt. Ihre Vorfahren waren auch mit den Pilgervätern gekommen. Sie hat viele Glaubenslieder geschrieben. Sie hat eine Augenentzündung und man hat sie verkehrt behandelt und dann wurde sie dadurch blind für den Rest ihres Lebens. Aber trotz ihrer Blindung wurde Fanny Crosby eine der produktivsten Lieddichterinnen der Geschichte. Sie hat mehr als 8000 Lieder, Glaubenslieder geschrieben. Könnt ihr euch vorstellen, eine blinde Frau hat viele von den Liedern geschrieben, die wir heutzutage singen. Mehr als 100 Millionen von ihren Liedern wurden schon gedruckt zu ihren Lebzeiten und seitdem noch viel mehr. Man nennt sie die Mutter des modernen Gemeindegesangs. Und viele Evangelisationen, da wurden die Lieder von Fanny Crosby gesungen und sie sagen, aufgrund dieser Lieder waren diese Evangelisationen auch so erfolgreich. Ihre Lieder wurden in viele Sprachen der Welt übersetzt wie »Geh nicht an mir vorbei, o Heiland« oder Seligstes Wissen, Jesus ist mein, o Gott, dir sei Ehre, rettet die Verlorenen. Und noch viele andere Lieder, die sie geschrieben haben. Wir werden sicher einige von den Liedern auch in diesen Tagen noch singen. Könnt ihr euch vorstellen, sie hat Gott für ihre Blindung gedankt. Sie hat geschrieben, es scheint die Vorsehung Gottes zu sein, dass ich mein ganzes Leben blind sein soll. Und ich danke ihm dafür. Wenn mir jemand morgen das Augenlicht anbieten würde, würde ich es ablehnen. Ich hätte wahrscheinlich keine Lieder zum Lob Gottes gesungen, hätte mich all die schönen, interessanten Dinge um mich herum abgelenkt. Wenn ich in den Himmel komme, das erste Gesicht, das ich sehen werde, wird das Gesicht meines Erlösers sein. Jemand hat über sie geschrieben, wäre sie nicht blind geworden, hätte sie nie so eine gute Ausbildung bekommen. Sie hätte auch keinen so großen Einfluss gehabt und hätte auch nicht so ein gutes Gedächtnis gehabt. Vom 10. Lebensjahr hat Fanny Crosby jede Woche 5 Kapitel der Bibel auswendig gelernt. Als sie 15 war, hatte sie schon alle 4 Evangelien auswendig gelernt. Und außerdem die ersten 5 Bücher Mose, die konnte sie auch auswendig. Die Sprüche und viele Psalmen, das konnte sie alles auswendig, als sie 15 Jahre alt war. Sie war eine bekannte Musikerin, Rednerin. Sie konnte Klavier spielen, die Orgel, die Harfe, die Gitarre. Sie hat eine gute Sopranstimme. Sie wurde auch die erste Frau, die vor dem Senat der USA sprechen konnte. Sie hat ein Gedicht vorgetragen. Als erste Frau jemals. Sie war auch eine energische Verfechterin gegen den Alkohol. Hat sich auch gekümmert um Frauen, vor allem die vernachlässigt waren, für die Heimatlosen. Fanny Crosby ist eigentlich bekannt für ihre Lieder, aber sie war zunächst eine, die in der inneren Mission gearbeitet hat. Jahrzehntelang hat sie in den armen Vierteln gelebt von Manhattan, von New York. Sie hat in den Slums von New York gelebt, viele Jahre lang. Wenn sie Geld bekommen hat für ihre Konzerte oder für ihre Lieder, hat sie das sofort alles an die Mission gespendet, um den ärmsten Menschen ihrer Gesellschaft helfen zu können. hoffe, dass ihr diese Lieder schätzen werdet, wenn ihr sie wieder mal singt. Stellt euch vor, in völliger Dunkelheit, stellt euch vor, zu leben zu müssen in völliger Dunkelheit und in Stille. Wenn ich Gruppen. Wenn ich Gruppen zu einem Museum führe in Kapstadt zum ältesten Gebäude und wenn ich plötzlich das Licht ausmache, dann schreien die Leute sofort. Wenn sie nur eine Minute völlige Dunkelheit erleben müssen, werden sie, dann schreien sie, können damit nicht umkommen. Ich erinnere mich in Kapstadt 2005, das erste Mal Stromausfall. Das Licht ging aus, die Leute haben geschrien. Wir können gar nicht mit Finsternis umgehen, nur für ein paar Sekunden. Ihr stellt euch, das ganze Leben zu haben, ohne in Finsternis und wo man nichts hören kann, also blind und taub. So wird das Leben für Helen Keller. Sie kam auf die Welt 1880 in Amerika und sie wurde krank. Mit 19 Monaten konnte sie dann nichts mehr hören, nichts mehr sehen. Sie wurde krank, als sie nur 19 Monate alt war. Sie wurde wild. Man konnte sie nicht kontrollieren. Die Eltern wussten nicht, wie mit ihr zu reden. Sie wurde ganz wild und unkontrollierbar. Aber in 1887 hat es ihre Lehrerin geschafft. Sie hat das Wort Wasser auf ihre Finger geschrieben und hat Wasser auf den Finger gegossen. So hat sie gemerkt, dass sie miteinander reden können, über die Finger, über die Hand, über das, dass man es abtasten kann. Mit 24 konnte sie schließlich das College mit abschließen, obwohl sie nicht hören und nicht sehen konnte. Und sie hat sich für die Menschen mit Behinderung gekümmert. Sie hat mehr als 40 Länder bereist und erklärt, Taubheit ist ein größeres Übel als Blindheit. Hast du je Gott gedankt, dass du sehen und dass du hören kannst? Hast du ihm je dafür gedankt? Helen Keller hat gesagt, es wäre gut, wenn jeder Mensch ein paar Tage blind und taub wäre. Dann würde man das Sehen und Hören viel mehr schätzen später. Dieses Bild ist aufgenommen in den Nuba-Bergen im Südsudan. Die letzten 4 Jahre hat Doctors for Life Augenärzte hingeschickt in den Sudan. Und viele blinden Leute haben wieder das Augenlicht bekommen. Könnt ihr euch vorstellen, welche Freude, wenn jemand, der jahrelang nicht sehen könnte, plötzlich wieder sehen kann? Sagt Dank dem Vater, der euch tüchtig gemacht hat zu dem Erbteil im heiligen Licht. Kolosser 1, Vers 12. Weißt du, wie viel Gott dich schon gesegnet hat? Schätzt du, dass du sehen und hören kannst? Du siehst so wunderbare Natur um dich. Du kannst was sehen, wie die Drakensberge zum Beispiel. Die Drakensberge, ein Gebirge hier in Südafrika. Oder das Meer. Du bist gesund. Einige von euch haben vielleicht schon diese Berge bestiegen. Ich habe schon viele Berge bestiegen, weltweit. Das ist ein wunderbares Erlebnis, wenn man von oben am Gipfel die Aussicht genießen kann. Wann zuletzt hast du Gott gedankt für deine Hände, für deine Beine, für deine Augen, die Ohren, deinen Geschmack, deinen Geruchssinn, für die Musik? Wann hast du Gott zuletzt gedacht für die Sonne, für die Natur, für die Vögel, die wilden Tiere, das Leben im Meer? Für die Geschöpfe, die Gott geschaffen hat, die Wale, die Delfine, die Adler, die Löwen. Hast du schon je Gott gedankt? Hast du Gott schon je gedankt für seine Barmherzigkeit, Gnade, seine unverdiente Gnade? Obwohl jemand hier ist, der sagen kann, wie ich, als ich mich bekehrt habe, auch sagen muss, ich habe Gott noch nie für irgendetwas gedankt. Du kannst es heute in Ordnung bringen. Hast du Gott schon für seine Segnungen gedankt? Dass du wiedergeboren sein darfst, ist ein Segen von Gott. Das ist eine unverdiente Gnade, die nur Gott schenken kann. Auch Bekehrung, Glaube ist eine Gabe Gottes. Wenn du zur Familie Gottes gehörst, hast du Gott schon dafür gedankt? Hast du Gott schon gedankt, dass er dir die Sünden vergeben hat? Dass du sein Diener sein kannst? Jesus, die größte, mächtigste Person auf Erden. Du darfst sein Diener sein. Was für ein Vorrecht. Sünde ist Folge der Undankbarkeit. Die Menschen würden nicht stehlen, wenn sie Gott danken würden, dafür, wie er sie versorgt. Menschen würden nicht Ehebruch begehen, wenn sie dankbar wären für den Ehepartner, den Gott ihnen gegeben hat. Mangelnde Dankbarkeit führt zur Sünde. Schätzt du deine Eltern? Eine Zivilisation ist gegründet auf Dankbarkeit Gott gegenüber und der Dankbarkeit, was die früheren Generationen alles für uns aufgebaut haben. Ich habe nie groß geschätzt, was meine Eltern alles für mich getan haben. Das habe ich erst gemacht, wie ich selber Vater wurde. Wie man merkt, wenn man eigene Kinder hat, wie sehr die Eltern für einen selbst getan haben. Junge Leute, hört mir zu. Du wirst es bedauern, wenn du frech und unbar deinen Eltern gewesen bist. Wenn du später mal selber Eltern wirst, wirst du dich schämen, dass du deine Eltern nicht geehrt hast, geschätzt hast. Wenn du dasselbe von deinen Kindern dann erlebst. Martin Luther hat gesagt, es gibt keine Liebe, die so ausopfernd und selbstlos ist, wie die Liebe der Eltern. Du hast eine große Schuld gegenüber den Reformatoren wie Martin Luther, der uns wieder zurückgebracht hat zur Bibel. Wir verdanken ihm die Gewissensfreiheit, die Freiheit des Denkens, die Freiheit der Religion. Sowas gab es alles nicht vorher, Martin Luther. Er hat diese großen Prinzipien aufgestellt. Martin Luther hat uns alle zur Bibel zurückgerufen. Die Bibel als Grundlage für alle Wahrheit. Die Bibel allein ist die höchste Autorität. Nur die Schrift. Das ist ein Gemälde in der Schweiz in einem Gericht. Und die Gerechtigkeit zeigt auf eine Bibel, die vor ihr offen liegt. Und die Stadtältesten schauen auf zur Gerechtigkeit für Führung und Leitung. Und drüber steht, Gerechtigkeit erhöht ein Volk. Die Prinzipien der Gerechtigkeit finden wir alles im Worte Gottes. müssen dankbar sein für die Reformatoren. Denn vorher war es nur eine Alleinherrschaft, was der König, was der Papst gesagt hat. Keine Diskussion. Man musste das einfach machen, was von oben einem gesagt wurde. Man hat früher gesagt, der König steht über dem Gesetz. Aber eigentlich ist nicht der König über dem Gesetz. Das Gesetz muss über dem König sein. Bist du dafür dankbar? Wir sollen dem Reformator Ulrich Zwingli danken aus der Schweiz. Er hat die lateinische Messe abgeschafft. Seitdem haben wir Gottesdienste in unserer eigenen Sprache. Wollen wir dafür dankbar sein? Der hat gesagt, keine Gottesdienste mehr in Latein, sondern in der Sprache, die wir sprechen. Er hat über jeden Vers der Bibel gepredigt. Hast du deine eigene Bibel in der eigenen Sprache? Jeder, der eine englische Bibel hat, soll William Tyndale danken, der sein Leben gegeben hat. Er wurde auf dem Scheiterhaufen verbrannt. Und viele, die die Bibel in die Muttersprache übersetzen haben, mussten dafür mit ihrem Leben bezahlen. Sind wir dankbar dafür? Die Menschen in Indien verpflichten William Carey viel Dank. Denn früher wurden Witwen verbrannt. Die Hindus haben geglaubt, wenn der Ehemann stirbt, muss die Frau mit verbrannt werden, die noch lebt, zusammen mit ihrem Mann. Kinder, die ihren Vater verloren haben, haben dann auch ihre Mutter verloren, weil die Mutter mit ihrem Vater verbrannt wurde. Wer hat dafür gesorgt, dass diese Praxis aufgehört hat? Die Hindus haben auch geglaubt, dass Leprakranke verbrannt werden mussten, damit sie im nächsten Leben ein besseres Leben haben können. Die wurden am lebendigen Leibe verbrannt. William Carey hat das auch dafür gesorgt, dass das aufhört. Mütter haben geglaubt, dass sie erst das Kind opfern müssen. Sie haben ihre ersten Kinder, die geboren wurden, in den Gangesfluss zu den Krokodilen geworfen. William Carey hat auch dafür gesorgt, dass das aufgehört hat. Hinduismus hat uns gelehrt, dass eine Frau nie Erlösung empfangen kann, nur wenn sie im nächsten Leben ein Mann wird. William Carey hat die ersten Schulen für Mädchen eröffnet in Indien und dadurch praktisch in ganz Asien. Er hat das erste christliche College gegründet in Asien. Und er hat die Bibel und das Neue Testament in 35 Sprachen übersetzt. Eine Person, stellt euch vor, eine Person hat die Bibel in 35 Sprachen übersetzt. Was hat er alles nicht geschafft? Wir sollten alle Dr. David Livingstone danken sein. Er hat Afrika für das Evangelium erschlossen und hat den Sklavenhandel aufgedeckt, der hier in Afrika geschah und noch geschieht. Als David Livingstone in Kapstadt ankam, 1841, gab es in ganz Afrika nur 5 Millionen. Heute sind über 600 Millionen Christen in Afrika. Man denkt, dass sie das in den nächsten 25 Jahren verdoppeln wird. Man denkt, bis 2050 soll es 1,5 Milliarden Christen in Afrika allein geben. Die Nigerianer sollten Mary Slessor danken, einer Missionarin. Sie hat sich, die Leute waren abergläubig. Sie haben geglaubt, wenn man Zwillinge hat, kommt es vom Teufel. Dann haben sie beide Zwillinge sofort nach der Geburt umgebracht. So war der Aberglaube. Sie hat Zwillinge gerettet, adoptiert, sie beschützt. Hat so den Zauberern widerstanden. Sie hat sich eingesetzt gegen den Sklavenhandel und Kannibalismus, die Trunkenheit. Sie hat christliche Schulen gegründet und hat Gemeinden in Nigeria gegründet. Preisen wir Gott für diese kleine Schottin. Sie hat da gearbeitet, wo keine Männer bereit waren zu arbeiten. Sie hat solch eine Liebe für die Menschen von Nigeria gehabt. Wir schulden William Wilberforce großen Dank, denn es war ein englischer Parlamentsabgeordneter, der sich eingesetzt hat für die Abschaffung der Sklaverei. Er war klein, meistens krank. Er hat alles dran gesetzt und hat gegen die Sklaverei gekämpft. Das verdanken wir ihm, dass es die Sklaverei offiziell verboten ist. Er hat 100 Millionen Unterschriften eingesammelt in England für die Abschaffung der Sklaverei. Unser Leben ist bereichert durch Andachten von Leuten wie Andrew Murray oder von Charles Spurgeon. Hast du Gott schon diesen Leuten gedankt, die dein geistliches Leben so bereichern? Deren Leben hat unser Leben jetzt besser gemacht. Als ich im Sudan war, in den Nuba-Bergen, habe ich einen Evangelisten gesehen, der keine Füße hatte. Wie kann man beide Füße verlieren? Die Araber haben ihm die Füße abgeschlagen mit einer Axt, weil er ein Evangelist war. Obwohl seine Füße abgehackt waren, geht er auf seinen Knien oder er reitet auf dem Esel, um das Evangelium zu verkündigen. Die Bibel sagt, wie schön sind auf den Bergen die Füßen derer, die die frohe Botschaft bringen. Dieser Bruder hatte gar keine Füße mehr. Doch ließ er sich nicht davon abhalten, seinen Nachbarn und auch sogar seinen Feinden das Evangelium zu bringen. Wenn ein Mensch ohne Füßen das Evangelium verkünden kann, wenn jemand blind ist, solche Lieder schreiben kann, welche Ausreden haben wir dann überhaupt noch? Hast du Gott gedankt für die Glaubensväter, die den Weg für uns vorbereitet haben? Viele Beispiele gibt es. Denken wir an Hebräer 11, wo Gott uns sagt, welche Menschen durch ihren Glauben Königreiche überwunden haben. Hast du Gott für Abraham gedankt, dem Vater der Gläubigen? Den ersten Missionar der Bibel. Er hat seine Heimat verlassen, ist ein neues Land gereist, wie Gott ihn geleitet hat. Wir preisen Gott für Mose, für Josua. Für Gideon und seine 300. Für David, der den Mut hatte, mit Goliath zu kämpfen im Tal der Todesschatten. Daniel, der auch in der Löwengrube dem Herrn treu geblieben ist. Preisen Gott für den Apostel Paulus, der so viel im Neuen Testament geschrieben hat. Genauso für den Apostel Petrus. Und die anderen Missionare wie Timotheus, Titus. Wir empfangen den Segen jetzt durch ihre Schriften im Neuen Testament. Und die Evangelisten Johannes, Markus und Lukas. Oder wir danken den großen Glaubensvätern wie Patrick oder Bonifatius die großen Reformatoren sicher Buch darüber geschrieben, über die großen Reformatoren des 16. Jahrhunderts. Der größte Reformator, Professor Martin Luther. Die großen Missionare wie... Darüber habe ich auch ein Buch geschrieben, über die großen Missionare des 19. und 20. Jahrhunderts. Und die großen Prediger wie George Whitfield, Jonathan Edwards, Charles Spurgeon. Ihr Zeugnis fordert uns heraus, noch tiefer hineinzugehen in das Wort Gottes. Viele sind nach Südafrika gekommen, nach Johannesburg, um Gold zu suchen. Man findet aber kostbareres Gold, wenn man tief geht im Worte Gottes. Wir müssen immer tiefer gehen. Unsere Vision muss immer größer werden. Kannst du nicht mehr für Gott tun? Ihr könnt ihn mehr anbeten, mehr in seiner Bibel lesen. Man kann deinem Nachbar das Evangelium weitergeben. In allem seid dankbar. Die verfolgten Christen bieten eine Perspektive für unsere Probleme. Für viele Menschen, die haben nur das Problem, was soll ich zum Abendessen machen? Viele Menschen, bei denen ich war, die haben solche Probleme gar nicht, denn sie haben gar kein Essen. Darum ist es wichtig, dass wir auch Essen in diese Gegenden bringen, wo die Erde verbrannt ist, wo die Regierung ihnen alles wegnimmt, ihre Felder abbrennt. Dann gibt es Leute, was soll ich denn anziehen? Die Frauen stehen vor dem vollen Kleiderschrank und sagen, ich habe nichts zum Anziehen. Viele tausende Menschen, wo ich war, die haben nur ein zerfetztes Kleidungsstück zum Anziehen. Sie haben nicht das Problem, wo sie sagen, was soll ich heute anziehen? Sie haben keine Auswahl. Du beklagst dich, welche Schuhe kann ich denn anziehen? Dieser Bruder hat kein Problem. Er hat keinen Fuß. Diese Frau hat gar kein Bein. Siehst du, wofür man alles dankbar sein kann? Viele überlegen sich, welche Bibelübersetzung soll ich denn lesen? Viele Sprachen haben nur eine Bibelübersetzung, viele Menschen haben gar keine Bibel. Es gibt 680 Millionen Christen in Afrika. Und über 500 Millionen davon haben keine eigene Bibel. Eine halbe Milliarde Christen in Afrika haben gar keine Bibel. Wenn du eine Bibel zu Hause hast, bist du sehr gesegnet. Gott hat uns sein Wort gegeben. Wollen wir es den anderen Leuten verteilen? Bei zahlreichen Gelegenheiten habe ich gehört, wie verfolgte Christen in Afrika gesagt haben, ich bete schon seit 5 Jahren um meine eigene Bibel. Die Kommunisten haben meine Bibel verbrannt. Seitdem habe ich keine Bibel mehr. Ich habe gesehen, wie Christen in Angola und Mosambik und Sudan auf die Knie gefallen sind und geweint haben, weil sie eine Bibel erhalten haben. Sie sagen, mein Gebet ist beantwortet. Jetzt habe ich die Bibel in meiner eigenen Sprache. Das ist das größte Geschenk, was man je empfangen kann. Die Bibel in der eigenen Sprache. Merkst du, was für ein Geschenk du hast, wenn du die Bibel hast, das Wort Gottes? Es ist was Besonderes, das Wort Gottes in der Hand und im Herzen haben zu dürfen. Wir haben zehntausende Bibeln in den Nuba-Bergen im Sudan verteilt. Und diese Mädchen, Schulmädchen sagen, das ist das erste Mal, dass sie eine Bibel besitzen. Wenn du ein Handy hast, aber keine Bibel, dann bist du ärmer als diese Christen, die eine Bibel haben. Wie zeige ich Dankbarkeit? Ich schreibe Bücher und ich widme Bücher Leuten aus Dankbarkeit. Das erste Buch war, wo ich über Musik Mosambik berichtet habe, was dort geschieht. Das habe ich diesem Mann gewidmet, Franz Grimm. Dieser Mann wurde mein Mentor als Christ, der viele Missionen weltweit gegründet hat, vor allem zu evangelisieren in Krankenhäusern. Mit einem südafrikanischen Pass hat er das alles gemacht. Onkel Francis hat mich gelehrt zu beten, im Glauben zu leben. Wir haben Gebetsnächte gehabt. Er hat mich durchs Land geschickt. Er hat mich gelehrt, wie im Glauben zu leben, denn wir haben kein Gehalt bekommen. Ich musste per Anhalte durchs Land reisen. So mein erstes Buch nach dem ersten Missionseinsatz in Mosambik habe ich diesem Mann gewidmet. Seit 1982, wie ich angefangen habe, in Mosambik zu arbeiten, war das Land verschlossen für das Evangelium. Aber jetzt ist es offen dafür. Im Jahr 1982 haben sich nur 4% der Menschen in Mosambik als Christen bezeichnet. Heute sind es schon 34%. Wir preisen Gott, was er in Mosambik alles tut heute. Als ich auf einer Bibelschule war in Kapstadt, hat dieser Mann, Professor Fritz Haus, unterrichtet. Er war einer der Lehrer bei der Bibelschule. Er war ein gottesfürchtiger Mann. Er hat im Zweiten Weltkrieg an der Front Bibelarbeiten gehalten. Er hat unter General Rommel noch gedient. Jahre hat er Gemeinden in ganz Südafrika gegründet. Und er hat oft auch gesprochen zu unseren Veranstaltungen bei der Mission. Er hat gesagt, im Alten Testament kann man in jedem Buch Jesus erkennen. So habe ich eines meiner Bücher, was ich geschrieben habe, diesem Mann gewidmet, Professor Fritz Haus. Ein Buch über den Sudan habe ich Brent Noble gewidmet, der, obwohl er blind war, hat eine große Mission. Er hat uns geholfen, dass wir Hunderttausende von Bibeln den Christen bringen konnten in Sudan. Ein blinder Mann hatte die Vision, dass im Südsudan Bibeln und so weiter verteilt werden konnten. Wie hat das gemacht? Er hat den Studenten gesagt, dann geht nicht zu McDonald's, ist das ein Amerikaner, geht nicht zu McDonald's oder zum Kaffee, sondern gebt das Geld für die Mission. Steckt das Geld in eine Spardose für die Mission. So habt ihr viel Geld eingesammelt für die Missionsarbeit. Durch diesen blinden Mann haben Menschen Bibeln zum Lesen bekommen und konnten christliche Filme sehen. In 2002 ist dieser Mann gestorben. Aber er hat Leben beeinflusst für die Ewigkeit. Wenn jemand sagt, was kann ich tun, wenn aber ein Blinder das machen kann, wenn ein Evangelist ohne Füße predigen kann, welche Entschuldigung haben wir dann überhaupt noch? Sein Lieblingslied war, ich war erst schon blind, aber jetzt kann ich sehen. Das Lied Amazing Grace, wunderbare Gnade. Aber ich muss sagen, viele Leute, die sehen können heutzutage, sind geistlich blind. Ich kann sagen, bevor ich das Evangelium kennengelernt habe, war ich geistlich blind. Ich war geistlich auch taub. Ein Beispiel. In der Schule in Rhodesien haben wir jeden Morgen Lieder gesungen. Sie haben Bibel gelesen. Sie haben Christenlieder gesungen. Ich kann mich aber nicht erinnern, dass ich einer von diesen Liedern oder Andachten irgendeinen Eindruck bei mir hinterlassen hat. Erst seit ich mich bekehrt habe. Als ich mich bekehrt habe, habe ich diese Lieder gesungen, in der Schule, in der Gemeinde, habe gesagt, ich kenne diese Lieder, ich habe sie schon mal gelesen, einige kannte ich auswendig. Das erste Mal habe ich nicht nur die Worte gelesen, ich habe sie auch vom Herzen gesungen. Ich weiß nicht, ob ihr das auch erlebt habt. Ihr singt Lieder, aber sie tun nichts bei euch. Du verstehst nicht, was es sagt. Vielleicht bist du geistlich tot, blind, taub, wenn die Lieder gesungen werden, aber du erlebst nichts dabei. Wir bekommen containerweise Spenden mit Bibeln, mit christlicher Literatur, die wir abladen in Kapstadt erstmal und dann in ganz Afrika verteilen. Auch auf Kanu, so wie es nötig ist, bis wir zu den Leuten kommen, es ihnen geben können. Es gibt 100 Millionen Christen, die nicht mal eine Bibel haben. Wir müssen das Wort Gottes weiterbringen. Und wir verteilen auch christliche Literatur. Die Menschen brauchen das Wort Gottes. Die meisten Pastoren in Afrika haben keine Bibelschulausbildung. Wir versuchen sie weiterzubilden durch Bücher. Zum Beispiel das Bild vom breiten und vom schmalen Weg. Dies verteilen wir auch viel. Das kann man auch bei sich aufhängen, an Schulen aufhängen, um Leuten das Evangelium zu klären, vom breiten und vom schmalen Weg. Auf welchem Weg bist du jetzt? Ich bin dankbar alle Leute, die uns unterstützen, dass wir diese Bibeln kaufen können und die mit dem Transport bezahlen. Wir müssen oft diese Bibeln einschmuggeln. Wir fliegen hin, wo man eigentlich nicht hinfliegen darf, offiziell. Warum? Um Bibeln weiterzubringen, zu verteilen. Wir fliegen teilweise in Gegenden, wo man nicht hineinfliegen darf, wo man abgeschossen werden kann. Wir bringen die Bibeln dahin und die Leute tragen sie dann weiter. Da gibt es keine Straßen. Da müssen die Leute es auf Fußpfaden tragen. Wir verteilen auch so Maschinen, wo man die Bibel anhören kann. Vor allem die Leute, die nicht lesen können, die blind sind. So verteilen wir diese Audiobibeln auch. Die werden angetrieben mit Solar oder mit einer Handkurbel. Bitte betet für unseren Dienst. Wir verteilen im Jahr 100 Tonnen Bibeln in Afrika. Wir können da Literatur geben an die Pastoren und christlichen Mitarbeiter. Wir müssen alle Gott danken für Pfarrer Erlo Stegen. Er war also ein Vorbild an Hingabe. Ich denke, er war der gesegnetste Missionar in Afrika. Und sein Leben und seine Hingabe ist eine Inspiration für alle Christen. Er hat sein ganzes Leben alles dran gesetzt für das Evangelium. Und er redet weiter zu uns auch durch die Aufnahmen von seinen Predigen. Zum Beispiel bei seiner Beerdigung wurde seine eigene Predigt abgespielt. Wir haben so viel, wie wir Gott danken können. Und Gott gebraucht ihn weiter. Und er segnet jeden von uns, auch heute noch. Er und seine Familie, die Mitarbeiter, sind unsere besten Freunde. Viele können das auch bezeugen. Das ist wie eine Stadt auf dem Berge, ein Segen für viele Menschen, nicht nur in Südafrika, weltweit. Wer kann zählen, wie viele Leute gesegnet worden sind schon? Wie viele, die auch die Schule durchgemacht haben, Jugendfreizeiten, 50 Jahre Jugendfreizeit, unglaublich. Und es geht weiter. Kennst du einen Ort, wo du... Wo du abgeholt wirst, wo du das Schlafen bekommst, Essen eine Woche lang und du brauchst nichts dazu bezahlen. Zeig mir einen anderen Ort, wo das noch geschieht. Bei der Beerdigung. Habe ich mit einem Regierungsvertreter gesprochen, habe ihn gefragt, hat die Regierung schon je was so viel gemacht wie die Mission um Pfarrer Erlos Degen für die Menschen? Hat er gesagt, nein, nichts. Nichts vergleichbar mit dem, was die Mission hier macht. Menschen werden verändert zum Besseren. Wir preisen Gott für seine Gnade. Und der Segen geht noch weiter aus von dieser Missionsstation. Ein Buch über Erlos Degen ist geschrieben worden. Das kann man weltweit jetzt bekommen. Und ich habe zwei meiner Bücher Pfarrer Erlos Degen gewidmet. Menschen heutzutage sagen immer, gib mir. Sie fragen, was gibt's Weihnachten? Die Leute denken, Weihnachten geht es vor allem darum, was ich bekomme, nicht was ich weggebe. Die meisten Menschen sind nur gierig, anspruchsvoll. Undankbar. Sie fordern nur. Wer das Buch gelesen hat von Leo Tolstoi, Krieg und Frieden, da erzählen sie von einem fröhlichen russischen Bauern, der immer Gott dankt. Und das wenige, was er hat, teilt er immer mit den Menschen um ihn herum, mit den Mitgefangenen, mit den streunenden Hunden. Und Leo Tolstoi sagt, dass er diesen Bauern selbst kennengelernt hat. Ist ihm aufgefallen, dass dieser Mann, der so wenig hat, viel glücklicher war als alle die reichen Männer, die er kannte. Es ist seliger zu geben, als zu nehmen. Ich preise Gott für die Zeiten, in denen ich unter Beschuss stand. Als ich im Gefängnis war, als ich verhört worden bin im Gefängnis. Es vergeht kein Tag, indem ich nicht dankbar bin für Freiheit, Gesundheit, sauberes Wasser, für Seife, die Freiheit, mich frei zu bewegen und Gottes Schöpfung zu sehen. So viel nehmen wir für selbstverständlich. Wenn du aber mal im Gefängnis warst, dann schätzt du diese alltäglichen Dinge viel, viel mehr. Prüfungen, Drangsal, die können dir Dankbarkeit lehren. Wenn du mal eingesperrt warst, wenn die Leute dich beschossen haben, dann bist du dankbar für alles, was du erleben darfst, alle Freiheit, alle Bewahrung. Was muss Gott noch alles tun, um deine Aufmerksamkeit zu erhalten? Musst du erst im Feuerofen dich befinden? Musst du erst mal krank werden? Was muss Gott noch tun, um deine Aufmerksamkeit zu bekommen? Wenn du eine Zeit vergeudest auf Hollywood, dann verschwendest du deine Zeit. Es gibt eine Fernsehserie, wo der Mann der Frau sagt, warum muss ich für das Essen danken? Warum sollte ich Gott danken? Ich habe gearbeitet für das Essen. Aber so werden diese Filme gezeigt. Warum Gott danken? Ich habe dafür gearbeitet, habe das Essen bezahlt, du hast es gekocht. Also, Gott brauche ich gar nicht zu danken. Aber das ist eine dumme, kurzsichtige Blindheit. Das ist leider ziemlich verbreitet heute. Hinter dem Verkäufer steht der Großhändler und der Transporter, der Bauer, der Boden, die Sonne, der Regen. Und hinter all dem steht die Hand Gottes. Wir sollten Gott danken, für unser Leben und Gesundheit danken. Dass wir arbeiten können, dass wir uns um andere kümmern können, dass wir unsere Familie versorgen können. Du fragst Leuten, wo kommt das Essen her? Ja, vom Laden, nein. Wo kommt Milch her? Die Leute in der Stadt haben keine Ahnung, wo das Essen herkommt. Sie denken, das Essen kommt einfach aus dem Laden. Psalm 107, Vers 8. Oh, dass die Menschen dem Herrn danken würden für seine Güte, für seine wunderbaren Taten an den Menschenkindern. Keine Pflicht ist dringender als die, Gott zu danken. Wir sollten es uns zur Gewohnheit machen, zu danken wie zu bitten. Vor dem Essen, vor dem Fahren, was wir tun. Wir sollen aber Gott danken, wenn wir gut angekommen sind. Charles Spurgeon hat gesagt, wir sollten es uns zur Gewohnheit machen, zu danken wie zu bitten. Ja, wir bitten Gott, gib mir dies, gib mir das, aber die Dankbarkeit ist noch viel wichtiger. Jemand hat Spurgeon gefragt, was ist wichtiger? Zu danken oder für Bitte? Hat er gesagt, was ist wichtiger, einatmen oder ausatmen? Man kann nicht eine ohne das andere tun. Ein dankbares Herz ist die Mutter aller Tugenden. Es stimmt aber, dass der Mangel an Dankbarkeit die Wurzel aller Sünde ist. Römer 1, Vers 18. Denn Gottes Zorn wird vom Himmel her geoffenbart über alles gottlose Leben und alle Ungerechtigkeit der Menschen, die die Wahrheit durch Ungerechtigkeit niederhalten. Denn was man von Gott erkennen kann, ist unter ihnen offenbar. Denn Gott hat es offenbart. Sein unsichtbares Wesen, das ist die ewige Kraft und Gottheit, wird seit der Schöpfung der Welt, wenn man es mit Vernunft wahrnimmt, an seinen Werken ersehen. Darum haben sie keine Entschuldigung. Hier im Römer 1 lesen wir, wenn man es versäumt, Gott zu danken, ist das die Wurzel aller Sünde. Und die führt zu einem sinnlosen Denken und einem törichten, verfinsternden Herzen. In Lukas 17 haben wir von den 10 Aussätzigen gelesen, die der Jesus geheilt hat. Aber nur eine von ihnen, ein Samariter, ist zu Jesu Füßen gefallen und hat ihm gedankt. Und der Jesus hat gefragt, wurden nicht alle 10 gereinigt? Wo sind die anderen 9? Wurde niemand gefunden, der zurückkehrte und Gott lobte, außer diesem Fremden? In unserer Missionsarbeit haben wir auch festgestellt, dass kaum 10% der Menschen, denen wir helfen, die sich je bei uns danken. Dankbarkeit ist eine Seltenheit. Ich hoffe, dass ihr den Köchen dankt, in denen die euch Essen geben. Sie geben Zeit, euch Essen zu geben. Wir können ihnen wenigstens danken. 1. Timotheus 3 lesen wir. 2. Timotheus 3, eine Liste der schlimmsten Sünden. Die Menschen werden viel von sich halten, geldgierig sein, prahlerisch, hochmütig, Lästerer, den Eltern ungehorsam, undankbar, gottlos, lieblos, unversöhnlich, schändlich, haltlos, zuchtlos, dem guten Feind, Verräter, unbedacht, aufgeblasen. Sie leben die Ausschweifungen mehr als Gott. Sie haben den Schein der Frömmigkeit, aber deren Kraft verleugnen sie. Hier ist die Undankbarkeit in der Mitte von schrecklichen Sünden aufgeführt. Eines der ersten Lektionen, die gute Eltern ihren Kindern beibringen, ist, Danke zu sagen. Und ein anderes wichtiges Wort ist Bitte. Und ein anderes wichtiges Wort ist Danke. Und ein anderes wichtiges Wort ist, es tut mir leid. Ich habe drei Enkelsöhne. Ich versuche Ihnen das beizubringen, diese drei Worte. Bitte, danke und es tut mir leid. Es erfordert Charakter und Mut zuzugeben, dass man bei anderen in der Schuld steht. Es ist demütigend. Doch leben wir in einer Gesellschaft, wo es den Pride-Monat, den Stolz-Monat gibt. Wir brauchen einen Monat der Demut eigentlich. Wer jedoch nicht zugeben kann, dass er anderen etwas schuldig ist, kann weder lernen noch um Vergebung bitten. Wenn man Dankbarkeit nicht ausdrückt, das ist nicht mal unreif und unhöflich, das ist gottlos. Es ist ein Zeichen von Reife, seine Schuld anzuerkennen. Jeder, der etwas gelernt hat, steht bei jemand anders in der Schuld. Wir alle stehen bei Gott in der Schuld. Er hat uns Leben gegeben, Gesundheit, Nahrung, Talente, Familie, Möglichkeiten und auch die Erlösung selbst. Wir müssen aber auch den früheren Generationen danken für die Freiheit, die wir heute genießen. Sie haben Opfer gebracht. Wir sollen dankbar sein für die Reformatoren, die Märtyrer, die Pioniere, die Missionare, die Soldaten, die Eltern, die Lehrer, die Pastoren. So viele haben sich für uns aufgeopfert. Aber die keinen Rat annehmen können, die glauben, dass sie nichts zu lernen haben, das sind die Menschen, die ein Problem damit haben, anderen Dankbarkeit zu zeigen. Es ist ein Zeichen von Stolz, wenn man undankbar ist. Es zeigt die mangelnde Bereitschaft, eine Schuld einem anderen gegenüber anzuerkennen. Statt dankbar zu sein, die heutige Kultur sagt lieber, mir steht alles zu, dies und dies steht mir zu. Das ist das Gegenteil von Dankbarkeit. Sie baut sich auf Stolz und Begehrlichkeit, diese Haltung. Sie wird durch Bitterkeit, Gier und Neid genährt. Ich bin eine gute Person, ich verdiene doch was Besseres. Gib mir noch mehr. Manche Leute sagen, Gott ist nicht fair. Ich erwarte Gerechtigkeit von Gott. Würde Gott uns Gerechtigkeit geben, müssen wir in die Hölle gehen, weil das verdienen wir. Wir brauchen Gnade, Barmherzigkeit, unverdiente Gnade. Zu viele Menschen heutzutage nehmen Dinge für selbstverständlich hin. Sie fordern, was zu bekommen. Das steht mir zu. Aber Christen sollten geben, statt zu empfangen. Einer teilt reichlich aus und hat immer mehr. Der andere kargt, wo er nichts hat, und er wird doch ärmer. Das steht in Sprüche 11, Vers 24. Wir sehen das beim Pfarrer Stegen und den Mitarbeitern. Sie geben und Gott segnet sie. Andere halten alles zu sich selbst und sie werden nur noch ärmer. Möchtest du Leben zu bekommen oder zu geben? Martin Luther hat festgestellt, dass wir ein Leben im Maß der Dankbarkeit, er sagt, je größer Gottes Gaben und Werke sind, desto weniger werden sie geschätzt, sagt Martin Luther. Man schätzt Leben, Gesundheit oder Freiheit und Nahrung erst dann, wenn sie verloren geht. Wie Sonnenaufgang und Untergang passieren täglich. Wir nehmen es als selbstverständlich hin. Denkt an die Sterne. Wenn die Sternbilder nur einmal in 1000 Jahren erscheinen würden, das wäre ein aufregendes Ereignis. Aber weil die Sterne jede Nacht da sind, achten wir gar nicht mehr drauf. In ähnlicher Weise werden die Segnungen des Regens kaum geschätzt. Erst dann, wenn Dürre kommt. Wenn man in der Wüste ist, da freut man sich, wenn es regnet. Die Leute tanzen vor Freude. Aber wann freut man sich hier in Südafrika über Regen? Ein hungriger Mensch ist dankbarer für ein paar Brocken als der reiche Mann für ein ganzes Buffet von Essen. Ich weiß nicht, ob du Leute besuchst im Altersheim. Aber eine einsame Frau in einem Pflegeheim wird einen Besuch mehr schätzen als ein beliebter Mensch, dem zu Ehren ein Fest veranstaltet wird. Ein Christ, der jahrzehntelang Verfolgung gelitten hat und seine erste Bibel bekommt, der wird dankbarer sein für das eine Buch, als wir für unsere Bücherregale voll mit christlichen Büchern. Es gibt mindestens 138 Stellen in der Bibel, die sich mit dem Thema Danksagung beschäftigen. Es wird uns befohlen im Psalm 100, geht ein zu seinen Toren mit Danken. Zu seinen Vorhöfen mit Loben, dankt ihm, lobt seinen Namen. Das ist ein Gebot. Und der Friede Christi regiere in eurem Herzen und seid dankbar. Kolosser 3, Vers 15. Das sind Gebote der Bibel. Philipper 4, sorgt euch um nichts, sondern in allen Dingen lasst eure Bitten in Gebet und Flehen mit Danksagung vor Gott kund werden. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, wird eure Herzen und Sinne bewahren in Jesus Christus. Wir preisen Gott für unsere wahren Freunde, für die Mitarbeiter, die Verbündeten, die mit uns stehen in schwierigen Zeiten. Schlechte Zeiten sind gut für geistliche Arbeit. Mit Gott werden wir Wunder tun. Keiner wird uns widerstehen können. Keine Waffe, die sich gegen uns erhebt, wird Bestand haben. Gott hat seine Engel ausgesandt, um uns zu umgeben. Dank sei dem allmächtigen Gott, unserem felsenfesten Fundament. Er ist unsere Festung, unser Erlöser, unser Befreier. Seid also dankbar für die kleinste Wohltat. Das ist euer Wille in Christus Jesus. Dankt dem Herrn, ruft seinen Namen an, tut kund unter den Völkern sein Tun. Wollen wir beten. Herr Jesus, wir bitten dich, sei uns gnädig. Vergib uns, wenn wir nicht dankbar sind, wenn wir nicht schätzen alles, was du uns gibst. Vergib uns, wenn wir Forderungen gestellt haben, deine Segnungen für selbstverständlich hingenommen haben. Herr, hilf uns, dass wir dankbare Kinder sind, die wir unsere Eltern schätzen und unsere Eltern unterstützen. Wir danken dir, Jesus, für die, die diese Jugendfreizeit überhaupt erst möglich machen. Herr, wir danken für die Arbeiter, die diese Freizeit möglich machen. Herr Jesus, wir danken für die Fahrer, die uns eingesammelt haben. Wir danken für die, die die Busse gestellt haben, die den Kraftstoff bezahlt haben. Wir danken für die Farmer, die das Essen versorgt haben, für die Köche, die das Essen vorbereiten und uns anbieten. Wir danken für diesen Tag. Wir danken für Gesundheit, für unser Leben. Herr, wir beten, hilf jedem von uns, dass wir von dir verändert werden, dass wir in dieser Zeit dir begegnen. Herr, dass keiner hier rausgeht, ohne Frieden mit dir gemacht zu haben. Herr, wir bitten, hilf uns, dass wir alles dir geben, dass wir ganz dir hingegeben sind. Wir bitten es im Namen Jesu. Amen.